Heute geht es um einen weiteren Abschnitt aus dem dritten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Kapitel 3, Vers 11 bis 18. Erster Johannes 3, Vers 11 bis 18. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Nicht wie Kain sollen wir sein, der vom Bösen abstammte und der seinen Bruder hinschlachtete. Und weshalb schlachtete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben umgesiedelt sind. Denn wir lieben die Geschwister. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seine Geschwister hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass Jesus für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind einander schuldig, für die Geschwister das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt besitzt und seinen Bruder Mangelleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie kann Gottes Liebe dann in ihm bleiben? Amen. Ich möchte mit ein paar Bemerkungen beginnen, die sich nicht auf diesen einen Text beziehen, sondern auf fast alle Texte, die wir gelesen haben. Ich möchte etwas sagen zu dem sogenannten johannäischen Dualismus. Entschuldigt dieses Fremdwort. Dualismus kommt von Duo 2. Wir kennen den Begriff, das duale System bei der Abfallentsorgung. Dualismus ist ein Denken, das in Gegensätzen einhergeht, wo es immer wieder um ein Entweder-Oder sich handelt. Und dieses Denkschema ist bei Johannes zur Perfektion getrieben. Es geht immer um den Gegensatz, entweder Licht oder Finsternis, entweder Tod oder Leben, entweder Satan oder Gott, entweder Glaube oder Unglaube, entweder geboren sein aus dem Bösen oder geboren sein aus Gott, entweder zugekehrt zur Welt oder zur Gemeinde. Das zieht sich durch. Und ich stehe dazu, ich will jetzt nicht eine vorsichtige Form der Bibelkritik üben. Ich will nur auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Man kann mit diesem Denkmodell, wenn es um den Glauben geht, immer in Gegensätzen zu denken, sehr schnell an Grenzen kommen. Einmal bei sich selbst. Es gibt Christen, die erkennen ihren eigenen Glauben nur an, wenn er 100% ist und sagen, was war das alles für Schrott, was ich bisher geglaubt habe. Ich habe so gelernt als Seelsorger, die kleinen Anfänge zu ehren. Ich habe so gelernt und übe das nahezu wöchentlich, zu sagen, sieh doch mal auf das, was Gott schon in deinem Leben getan hat. Ich finde es so wichtig, dass wir in Prozessen denken und nicht nur in schroffen Gegensätzen, wenn es um uns selber geht. Es gibt aber auch dieselbe Betrachtung, wenn es um Mitchristen geht. Auch dann können wir so in solchen Gegensätzen denken. Unsere Gemeinde ist lau, da ist überhaupt kein Leben, da tut sich nichts, da könntest du einschlafen. Sehr wahrscheinlich stimmt dieses Urteil aber nicht. Sehr wahrscheinlich braucht diese Gemeinde mehr Leben. Sie braucht mehr Lebendigkeit, sie braucht mehr Engagement, aber sie braucht nicht einfach richtig mal Leben. Dieser Lobpreis heute, sagen manche, der war tot, da war nichts los, da konntest du ja einschlafen. Was sie sich wünschten ist mehr Lebendigkeit, mehr Spontaneität, mehr Heiligen Geist. Wahrscheinlich haben sie recht. Man kann also mit dieser, ich nenne sie mal, absolutistischen Betrachtung vieles totschlagen, was besser sein könnte, aber deswegen nicht einfach schlecht ist. Was sich entwickeln müsste, aber deswegen nicht einfach null ist. Und das gilt auch für den Umgang mit Suchenden. Es gibt dieses Wort, das ein Mann Jesus gegenüber äußerte: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das heißt, er spürte, da ist schon Glaube da, aber da zieht ihn etwas zurück. Und auch da ist es wichtig, die kleinen Anfänge zu ehren. Auch da ist es wirklich wichtig, in Prozessen zu denken. Vielleicht ist das, was ich jetzt sage, auch eine Weisheit, die man, wenn man hoch in 39ern ist wie ich, besser versteht. Vielleicht ist es ein Privileg der Jugend, sehr radikal zu sein und auch sehr schroff zu sein. Aber das hat eben immer einen Verlust an Wirklichkeit zur Folge. Und ich wünschte mir so, dass wir das lernen könnten. Wir haben zum Beispiel in dieser Gemeinde, in der ich Verantwortung im engeren Sinne Verantwortung trage, seit vielen Jahren diese Sehnsucht nach Erweckung. Und die lässt uns auch nicht los. Zeitweise vergessen wir sie, zeitweise verschlafen wir sie. Aber sie holt uns immer wieder ein. Und Erweckung ist für uns so ein Sehnsuchtsbegriff, der das Radikale, das Volldynamische, das Ersehnte verkörpert. Und wenn man so ausgerichtet ist, gibt es eine ganz große Gefahr, nämlich die Dinge im Alltag der Gemeinde, die sich entwickeln, nicht zu würdigen. Ja, das ist doch keine Erweckung. Und wir haben uns angewöhnt, wenn wir zusammen sind, das ist wie, wenn wir es abgesprochen haben. Immer gibt es erst eine Zeit, wo wir danken. Was uns einfällt, wir danken für die Dinge, die laufen. Wir danken für die Dinge, die angefangen haben, die schön sind. Könnt ihr mich verstehen? Ich komme gleich zu der Frage, was dieser Dualismus positiv bedeutet, aber es ist so wichtig, dass wir das Leben nicht in Schwarz und Weiß einteilen. Es ist nicht nur schwarz und es ist nicht nur weiß. Es ist nicht nur total gut und total schlecht. Es gibt die Zwischentöne. Und wir kommen mit dem Leben besser hin, mit uns selber besser zu Rande, mit den Mitmenschen, mit den Mitchristen, besser des Wegs, wenn wir differenzieren. Wir sagen, ja, da ist noch viel Egoismus, das spürst du, wie sie ihr Charisma einbringt. Da ist noch viel von diesem alten Drang zur Selbstverwirklichung, aber Gott wird das schon noch beheben. Wir könnten auch sagen, ja, so viel spürbare Selbstverwirklichung, so viel Egozentrik, die sollte mal sich zurückziehen und erstmal geläutert werden. Man kann aber auch auf dem Wege geläutert werden. So, und jetzt zur Betrachtung der Welt. Johannes lässt an der Welt kein gutes Haar, das ist alles schlecht. Und ich werde nochmal drauf kommen, warum ich denke, dass das nötig ist, diese Betrachtung. Ich sage nochmal, keine Bibelkritik üben. Aber ich würde doch so gerne sagen, in dieser Welt, die von Gott abgefallen ist und wirklich erlösungsbedürftig ist und wirklich ohne Jesus zugrunde geht, gibt es auch Helles, auch Positives, auch Schönes, auch Edles. Es gibt die selbstlose Tat, es gibt die helfende Hand. Es gibt zum Beispiel, als diese große Sturmflut war, wann war das Tsunami?
26. Dezember.
Ja. Da ist eine Flut von Hilfsaktionen losgebrochen. Das ist aus der Welt. Das ist nicht aus der Gemeinde. Es kommt auch aus der Gemeinde, doch durchaus, aber es kam aus der Welt. Soll man nun sagen, es war alles schlecht? Alles verkappter Egoismus. Es gibt Hilfsbereitschaft, es gibt die Feuerwehr, es gibt das Rote Kreuz. Das sind sicher mehrheitlich keine Christen, aber sie tun gute soziale Dinge. Ich würde dafür plädieren, auch an dieser Stelle zu sagen, Gott hat die Welt nicht so sich selber überlassen, so dem Bösen übergeben, dass da gar nichts mehr an Licht ist, gar nichts mehr an Wahrheit ist, gar nichts mehr an Schönheit ist, gar nichts mehr an edlen Gesinnungen ist. Es ist alles nur niedrig, primitiv, böse, sündig, moralisch, pervers. Ja? Denk mal an das Fernsehen. Das Fernsehen ist ein Lieferant von ganz viel verkehrten Bildern von Menschen. Da werden Bilder transportiert, die falsch sind, da werden neue Ideale propagiert, Ehebruch gilt dann als völlig normal, wenn zwei sich ineinander verliebt haben. Liebe diktiert. Und wenn sie ihn dann immer noch nicht loslässt, die Alte, seine Alte, mit der er nur noch verheiratet ist, und du weißt doch, dass er mit der nie glücklich werden kann, sondern nur mit dir, dann ist das völlig klar, sie muss weichen. Und jeder Zuschauer, der deutsches Gemüt hat, findet das auch. Ehebruch wird seit Jahrzehnten sagen, propagiert im Namen der Liebe. Vieles andere wird propagiert, Unzucht wird propagiert. Aber es gibt auch da Sendungen, extrem gut gemacht, sehr bildend, sehr hilfreich, sehr sensibel und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Wenn du mit dir selber umgehst und alles in Schwarz-Weiß siehst, wirst du sehr unter dir leiden. Und zwar in einem Sinne, der gar nichts bringt. Wenn du nicht bereit bist, die kleinen Schritte anzuerkennen, die du selber schon getan hast, wenn du nicht die Veränderung, die in deinem Leben schon passiert ist, auch würdigen kannst, ja, ich danke dir, Herr, für diese anscheinend oder scheinbar kleinen Sachen, dann kannst du das Große auch nicht in Empfang nehmen. Man kann dann sich so lange rummäkeln, bis wirklich nichts Gutes mehr übrig bleibt. Wenn du deinem Hauskreis gegenüber so denkst, entweder oder, wir müssen im Feuer stehen oder alles ist hier eiskalt, dann wirst du immer nur Verletzungen produzieren, Forderungen stellen. Wenn du mit der Gemeinde so umgehst, wird es ähnlich sein. Ich spreche jetzt nicht von Gemeinden, wo das Einzige, was einen zusammenhält, die Kirchensteuer ist. Aber damit ich nicht missverstanden werde, ich spreche von Gemeinden, die aus Gläubigen bestehen. Aber auch da gibt es ja vieles, 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 was nicht in Ordnung ist. Und ich plädiere dafür, dass wir auch im Umgang mit unseren nichtchristlichen Kollegen oder Freunden, Nachbarn differenzieren. Dass wir auch da sagen, wie schön, wie diese Mutter, die ist keine Christin, sich um ihre Kinder kümmert. Wie schön. Toll, dass sie das auch ohne Jesus tut. Ich wünschte ihr, sie würde es mit Jesus tun, dann würde es noch viel besser sein, natürlich. Also meine Botschaft ist nicht, der Mangel ist normal. Meine Botschaft ist nicht, finde dich mit dem ab, wo du gerade stehst. Meine Botschaft ist nicht, die Welt braucht eigentlich Jesus doch nicht, sondern meine Botschaft ist, lasst uns differenzieren. Differenzieren ist auch nicht jedermanns Sache, ich weiß das. Schwarz-Weiß-Urteile haben immer den Vorteil, dass sie so leicht sind. Du musst nicht nachdenken bei Schwarz-Weiß-Urteilen, du musst nur einfach loslegen. Aber nachdenken ist ja doch auch keine Sünde, habe ich mal gelesen. Oder muss keine Sünde sein. Was hat dieser Dualismus für eine positive Bedeutung? Du findest ihn bei Johannes und du findest ihn auch, wenn man genau hinsieht, bei Paulus. Ihr wart Finsternis, sagt Paulus, ihr seid Licht in dem Herrn. Die Bedeutung des Dualismus ist, es kommt auf den Ursprung an, es kommt auf die letzte Quelle an, die Basis, auf der jemand steht, die Quelle, aus der jemand lebt. Und da gibt es in der Tat nur ein Entweder-Oder. Wir können entweder aus den Kräften der neuen Welt leben, die mit Jesus gekommen ist, oder wir leben aus den Mechanismen der alten Welt. Wir können nicht neutral sein zwischen Satan und Jesus. Gestern kam ein Ehepaar zu mir und sagte, nach der Bibelarbeit ist das nicht ein bisschen hart, dieses Entweder-Oder. Und ich sagte, nein, das ist in der Bibel so, das wird so gesehen. Wir gehören entweder auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Und in dem Sinne brauchen wir das. Und in dem Sinne ist unsere Kultur sehr gefährdet. Der neue Papst, der ist ja ein sehr kluger Mann, wie viele gemerkt haben, sprach von der Diktatur des Relativismus. Relativismus ist eine Weltanschauung, die alles relativ macht. Das kann man so sehen und du siehst es so. Ja, bleib ruhig dabei, du sollst ja deine Meinung haben. Ich sehe es so, ich weiß auch nicht, ob ich recht habe, ob du recht hast. Irgendwie wird es schon sein. Und das kann zu einer Diktatur werden, wenn dann jemand kommt in so einer Welt und sagt, es gibt Wahrheit, sondern was bildest du dir ein? Es gibt deine Wahrheit und es gibt meine Wahrheit, aber es gibt nicht die Wahrheit. Auch die Wahrheit, sagen diese Leute, ist relativ. Alles ist relativ. Das kann man eben so sehen oder so, und die einen finden, sie sollten ehelos bleiben. Wenn sie sich wohl dabei fühlen, ja okay, sie sollten auf Sex vor der Ehe verzichten, okay, lass sie doch. Wenn das ihr Ding ist, lass sie machen. Die anderen sagen, ich bin ein Mann und habe mir einen Freund zugelegt und das ist eben mein Stil. ich bin eben homo und du bist hetero, wir müssen doch Freundschaft schließen. Das ist diese Mentalität, mit der wir es so in unserer Kultur zu tun haben, wie wahrscheinlich noch nie in der ganzen Geschichte. Diktatur des Relativismus. Und deswegen brauchen wir diese Stimme des Neuen Testaments, die sagt, nein, es ist nicht alles relativ. Es gibt den Tod, es gibt Verlorenwerden, es gibt Gerettetwerden, es gibt das Licht, es gibt die Finsternis. Und es kommt darauf an, aus welcher Quelle du lebst. Was habe ich jetzt versucht? Ich habe nicht versucht, den Johannes zu kritisieren, sondern nur zu einem weisen Umgang anzuregen. Dass wir beides tun, dass wir sagen, ja, der Ursprung ist entscheidend, die letzte Fundamentierung des Lebens ist entscheidend und doch im Einzelfalle durchaus anerkennen, wenn etwas noch wächst, wenn da noch Anfänge sind, die wir vielleicht gar nicht benennen können. Amen. In diesem Text geht es um ein Lieblingsthema des Johannes, nämlich um die Liebe. Griechisch Agape. Wenn es ein paar Fremdwörter gibt in eurem christlichen Sprachgebrauch, dann könntet ihr euch dieses Wort vielleicht sogar merken. Agape. Erste A ist kurz, das zweite A ist lang. Agape. Und P hinten wieder lang. Könnt ihr auch falsch aussprechen, man weiß trotzdem, was er meint. Das ist ein Fachausdruck für die einzigartige Liebe, die nur Gott hat. Es gibt im Griechischen andere Ausdrücke, es gibt das Wort Eros und ihr wisst mehr oder weniger genau alle, was damit gemeint ist. Es gibt diese Faszination, die von dem anderen Geschlecht ausgeht und es gibt das Phänomen des Liebens und sich Verliebens. Eros sagt, ich liebe dich, weil du so bist, wie du bist. Ich liebe dich wegen deiner Schönheit, wegen deiner Intelligenz, wegen deiner Kraft, wegen deines Humors, wegen der und der Dinge. Und es gibt keine Ehen, jedenfalls in unserer Kultur, die zustande kommen könnten ohne Eros. Man kann diesen Begriff Eros auch ausweiten, im Sinne von Plato, dem großen Philosophen. Ich sage manchmal, ich habe eine erotische Beziehung zur Theologie. Damit will ich andeuten, dass für mich die theologische Arbeit lustvoll ist, nicht eine Pflicht ist, sondern ein Vergnügen ist. Und ich freue mich auf alle Bücher, die ich noch schreiben kann, wenn ich Zeit dazu finde. Das ist aber nicht bei allen so. Nicht alle haben eine erotische Beziehung. Manche haben eine seufzende Beziehung zur Theologie. Manche sagen, muss das sein? Bei der Erotik geht es um den Gleichklang der Seelen, um das mal in so einer alten Sprache zu sagen. Insofern haben auch Freundschaften zwischen Frauen und Freundschaften zwischen Männern, auch wenn sie nicht homosexuell sind, etwas, eine erotische Komponente. Das ist eine Gleichart des Empfindens, ein ähnlicher Wellengang, der uns verbindet in der Freundschaft. Das heißt, die Erotik endet immer dann, wenn der andere diese Eigenschaften, die ich mir wünsche, nicht hat. Wenn er sozusagen aus dem Raster rausfällt, dann hört die Erotik auf. Wenn ich also als Mann eine Liebe zu großen, schlanken Frauen habe, dann ist die Erotik zu Ende, wenn es kleine, dicke sind. Und umgekehrt natürlich. Und dieser Eros, der ist nicht dasselbe wie die göttliche Liebe. Da gibt es im Griechischen ein Wort, das heißt Philia. Einige kennen das inzwischen aus der Frauenarbeit. Es gibt eine Philia-Frauenarbeit. Das kommt aus dem Lateinischen. Philia ist die Tochter. Und es gibt eine Philia-Arbeit, das kommt aus dem Griechischen. Das ist eine Freundschaftsarbeit. Philia ist jemand freundschaftlich lieben. Auch das kommt im Neuen Testament vor, aber es ist etwas anderes als die Agape. Wir kennen so viele Formen der Liebe. Wir kennen auch den Sexus. Der kann im schlimmsten Falle sich auf das rein Körperliche reduzieren lassen. Zwei dampfende Körper. Entschuldigt bitte. Also in Leidenschaft für Augenblicke aneinander hingegeben. Aus dem Sexus kann sich die Erotik sogar zurückziehen. Die kann ganz fehlen. Dann wird es etwas, was wir dann tierisch nennen. Wobei wir den Tieren natürlich Unrecht tun. Die Tiere sind so, wie sie sind. Und wenn ich diese Ausdrücke so nebeneinander mir vorstelle, Sexus, Eros, Philia, dann ist Agape etwas ganz, ganz Eigenartiges, Eigengestaltiges, Originelles. Es ist die ganz spezielle Liebe, die von Gott kommt. Und diese Liebe, lasst es mich sagen, und wenn ihr mitschreibt, dann schreibt diesen Satz doch jetzt mit, ist keine menschliche Möglichkeit. Agape ist keine menschliche Möglichkeit. Das tragen wir nicht in uns. Damit kommen wir nicht zur Welt. Das können wir nicht aus uns herauskitzeln. Das liegt nicht in unserem Möglichkeitsbereich. Je tiefer wir in uns graben, umso weniger stoßen wir auf diese Agape. Ich sage in uns. Ich spreche gleich davon, was passiert, wenn Jesus in uns Wohnung nimmt. Das ist eine Liebe, zu deren entscheidenden Merkmalen die Selbstlosigkeit und die Selbstvergessenheit gehört. Selbstlosigkeit heißt, das ist eine Liebe, die nichts mehr für sich sucht. Nicht ich liebe dich, damit du mich wieder liebst, ich liebe dich, weil ich deine kuschelige Nähe suche, ich liebe dich, weil du mir Wärme gibst, ich liebe dich, weil du mich verstehst. Das ist alles nicht schlimm, nur das ist alles keine Agape. Diese Liebe ist keine menschliche Möglichkeit und diese Liebe können wir auch nur bei Jesus begreifen. Jesus ist das Urbild und das Vorbild und die Kraft dieser Liebe. Und davon spricht unser Abschnitt in Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, nämlich Jesus, sein Leben für uns hingegeben hat. Und sehr schön heißt es dann in Kapitel 4, also im folgenden Kapitel, Vers 9, 1. Johannesbrief 4, Vers 9, darin ist die Liebe Gottes zu uns ans Licht getreten oder offenbart worden oder sichtbar geworden, kann man verschieden übersetzen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben mögen. Und Vers 10 fährt dann fort, hierin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott, ich füge mal hinzu, oder irgendjemand sonst geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als die Sühnung für unsere Sünden. Vielleicht denkt ihr, das ist doch klar, wie soll es denn anders sein? Aber wir müssen wirklich anfangen, bei Jesus neu zu buchstabieren, was Liebe ist, bei Jesus neu zu verstehen, was Liebe ist. Um Liebe zu verstehen, musst du nach Golgatha gehen. Und du musst diesen Mann am Kreuz anschauen. Nicht in der Brutalität seines Leidens, sondern in der Liebe, die hinter dem Leiden steht. Und er hat dich nicht gefragt, ob er das für dich tun soll. Er hat dich nicht um Erlaubnis gebeten. Er hat nicht gesagt, fühlst du dich erlösungsbedürftig? Du hättest vermutlich gesagt, nein, wieso? Wenn Jesus mich gefragt hätte, soll ich für dich sterben, hätte ich gesagt, nein. Ohne Jesus hätte ich das nicht verstanden. Er hat das getan, ehe er uns fragen konnte. Zum Glück hat er uns nicht gefragt, er hat es getan als freien Beweis seiner Liebe. Und er hat sich dort am Kreuz verströmt. Er hat das Schlechteste von uns, nämlich unsere Sünde, unser Böses auf sich geladen und nicht das Netteste an uns. Und in dieser Hingabe, in diesem Weggeben seines Lebens hat er Liebe bewiesen. Jesus hat am Kreuz nicht an sich gedacht, sondern an uns. Seine Proexistenz hat sich dort vollendet. Das ist Liebe. Und weil wir, ich sage mal, auch als Christen, soweit ich unsere Gemeinden kenne, soweit ich da Einblicke habe, von dieser übernatürlichen Liebe doch noch so wenig wissen, denken wir immer wieder, wenn wir nett zueinander sind, wäre das schon Gottes Agape. Und Johannes sagt, dass genau diese Liebe unser Maßstab ist. Wir sollen nicht versuchen, uns dieser Liebe anzunähern. Er sagt nicht, das ist das Ideal, das werdet ihr sowieso nie erreichen, aber probiert es doch ein bisschen. Und wenn ihr 5% dieser Liebe habt, ist doch auch schon schön. Sondern er möchte, dass genau diese selbstvergessene, selbstlose Liebe in uns Gestalt annimmt. Diese Liebe, die sich ganz verschenkt. Und jetzt muss ich zu dem zurückkehren, was auch in diesem Text wieder vorkommt, was dort über die Welt gesagt wird. Es wird nämlich über die Welt gesagt, ihr erinnert euch an mehrere Dinge, die ich schon in den früheren Bibelarbeiten über die Welt gesagt hatte. Ich kann das jetzt nicht alles wiederholen, dass sie nämlich ein in sich geschlossenes System ist, das von Satan dominiert und geprägt wird. So ist Welt hier verstanden. Welt ist nicht verstanden als die Schönheit des Kosmos, die man im nächtlichen Himmel erkennen kann oder mit Teleskopen, Teleskopfernrohren. Das ist nicht gemeint die Schönheit des Frühlings oder die ähnliche Schönheit des Herbstes, wenn alles reift, sondern es ist eben diese wiedergöttliche System gemeint. Und Johannes macht deutlich, dass so wie zu der neuen Welt Gottes die Agape gehört, zu dem alten System der Hass gehört. Da habt ihr wieder diesen Dualismus, Liebe und Hass. Er sagt nicht, in der Welt wird weniger geliebt, da geht es kühler zu, sondern er sagt, da wird gehasst und der Prototyp der Welt ist Kain, der Sohn, der andere Sohn Adams. Kain, wörtlich heißt es, schlachtete seinen Bruder dahin, weil er ein Hassender war. Und er war ein Hassender, weil er zur Welt gehörte und er gehörte zur Welt, weil ihn Satan prägte. Man darf bei solchen Aussagen nicht fragen, wo steht das denn im Alten Testament? Antwort, das steht da nicht. Man muss vielmehr die Frage stellen, was wollte Johannes mit dieser Sprache ausdrücken? In dem Wortlaut von dem ersten Kapitel in der Bibel steht nicht, dass Kain vom Satan war. Das, was Johannes hier schreibt, knüpft an jüdische Interpretationen an, führt sie weiter und es dient zur Illustration einer Wahrheit. Nämlich, es gibt das Leben aus der Welt und dieses Leben aus der Welt ist vom Hass geprägt und es gibt das Leben aus Christus und das ist von der Liebe geprägt. Die Welt kann nicht lieben, so wie Agape gemeint ist. Und jetzt darf ich euch erinnern an das, was ich am Anfang dieses Vormittags gesagt habe. Dass die Welt nicht lieben kann, heißt nicht, dass alles, was dort gedacht, geredet und getan wird, nach außen hin die Züge des Hasses an sich trägt. Der Feuerwehrmann, der in das brennende Haus geht, um jemanden zu retten und dort selber umkommt, kein Christ, ist sicherlich kein hassender Mensch. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen gelesen in der Zeitung, dass jemand ins Wasser gesprungen ist, um einen anderen zu retten und dabei umgekommen ist. Ich habe nicht gelesen, dass er ein Christ sei. Das ist kein hassender Mensch. Und um das zu verstehen, kann uns Jesus helfen. Jesus hat ein berühmtes Wort gesagt, das ihr vielleicht kennt, viele von euch kennen es. Matthäus 7, Vers 11. Wenn doch ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt. Wie viel mehr wird mein Vater vom Himmel her denen Gutes geben, die ihn bitten? Jesus setzt voraus, dass der Mensch im tiefsten seines Herzens nicht gut ist, sondern böse ist. Eine ganz, ganz ärgerliche Feststellung. Und manche behaupten, das hätte der böse Paulus erst eingeführt, Jesus hätte optimistisch über die Menschheit gedacht. Das stimmt nicht. Jesus hat genauso pessimistisch über die Menschheit gedacht wie Paulus. Er hat es nur nicht so theologisch ausgedrückt, weil er kein Theologe war, sondern der predigende Sohn Gottes. Paulus hat es theologisch sehr umfangreich gesagt, besonders im Römerbrief, dass wir alle von der Tiefe unseres Herzens her Rebellen sind, böse sind. Aber Jesus hat es wie in einem Nebensatz, wie eine Selbstverständlichkeit. Ist doch klar, ihr seid nicht gut, aber ihr könnt Gutes tun. Ihr seid nicht gut, aber ihr könnt Gutes tun. Und darum ist eine gute Erziehung so wichtig. Darum ist Höflichkeit so wichtig. Höflichkeit kann erstarren, natürlich. Aber Höflichkeit domestiziert das Böse. Wir gehen nicht auf den anderen los und sagen, du dummes Schwein. Zumindest unter Erwachsenen ist es eher selten. Wir sagen dann vielleicht, ich kann gar nicht verstehen, wie sie so handeln können. Also ich bin für Höflichkeit, weil Höflichkeit das Böse eindämmt. Es lässt es nicht offen ausbrechen. Und eine gute Erziehung ist ein Schutz gegen die Wucherungen des Bösen. Wir lernen es, Rücksicht zu nehmen, auch wenn wir es gar nicht einsehen immer. Wir lernen es, anderen den Vortritt zu lassen, auch wenn wir es eigentlich blöd finden. Aber wir machen es, weil die Erziehung es uns lehrt. Und ich bin für eine gute Erziehung. Das Böse ist so mächtig, dass alles, was das Böse eindämmt, dazu gehört auch die Rechtsprechung, dazu gehört auch die Hüter der Ordnung, das brauchen wir. Und die gute Erziehung kann dazu führen, dass wir viele gute Dinge tun, die dann mit einem Bundesverdienstkreuz belohnt werden können, zum Beispiel Krankenhäuser bauen, Stiftungen ins Leben rufen, wenn wir viel Geld haben. Ich wollte das nochmal sagen, all das ist in der Welt möglich und all das dürfen wir und sollen wir anerkennen und uns dran freuen. Wie schlimm wäre es, wenn in der Welt alle mit Bratpfannen aufeinander losgingen oder mit Stuhlbeinen. Wenn alle das täten, wonach ihnen manchmal so ist, ja? Nicht nur, ich könnte dir die Augen auskratzen, sondern ich kratze sie aus. Aber auf dem Grunde der Welt, in der Tiefe von uns allen, soweit wir nicht erlöst sind, lauert und lebt der Hass. Die Zerstörung, der Menschenraub, die Aggression. Stell dir eine Situation vor, wo eine große Versammlung dicht gedrängter Menschen plötzlich die Nachricht bekommt, es brennt im Haus. Wie die zum Ausgang rennen, die trampeln sich tot, weil jeder nur an sich selbst denkt. Stell dir eine Schiffsbesatzung vor, wo Leute 3 Tage nicht geschlafen haben und auch noch hungrig sind. Dann kommt der Wolf in ihnen heraus. Die Disziplin fällt weg und das Animalische, nenne es mal jetzt so, kommt heraus. In der Tiefe unseres Wesens ruhen Abgründe. Ich weiß nicht, ob du das heute akzeptierst. Kann sein, du bist ein Vierteljahr Christ und sagst, was redet der bloß? Ich bin ja nett. Die Leute, die ich kenne, sind auch nett. Nein, ich sage, in der Tiefe unseres Wesens, in den Kellern unseres Hauses heulen die Hunde. Scharfe Hunde, bissige, die einen Menschen zerreißen können. Das ist in uns. Wir sind nicht gut. Diese Tendenz, den anderen zu verdrängen. Der Menschenmörder raubt Leben. Das ist in uns, den anderen aus dem Wege zu schaffen, ihn zu beseitigen, ihn umzubringen, ihn zu verletzen. Das lebt in uns. Und es gibt Augenblicke, wo das aufbricht aus uns und wir erschrecken, dass so etwas in uns ist. Ja, so habe ich es doch nicht gemeint. Ja, aber so bist du gewesen. Du hast einen Moment etwas in dir gesehen, was immer da ist, was nur nicht immer rauskommt. Und so verstehe ich das. Die Welt hasst, der unerlöste Mensch hasst, diese Agape, diese für den anderen sich bis zum letzten hingebende Liebe ist nicht in uns, ist nicht Teil von uns. Sie muss hineingepflanzt werden von außen in uns. Sie muss hineingepflanzt werden in der Wiedergeburt. Und das ist das Kostbarste. Das Kostbarste am Christenleben ist nicht, dass es ein Liebesgebot gibt. Geh auf die Straßen Hamburgs, Frankfurts, Münchens, frag die Leute, was ist das Entscheidende am Christentum? Und wenn sie überhaupt ein ganz bisschen Ahnung haben, werden sie zu 95% sagen, die Nächstenliebe. Was meinen sie damit? Sie meinen, dass es ein Gebot gibt, das Jesus gestiftet hat, das lautet, liebe deinen Nächsten, und dass ein Christ jemand ist, der wahre Christ, der falsche Christ, der rennt immer in die Kirche und betet alles nach, was diese Pfarrer sagen. Das ist der ist verkehrt, sagen die Leute. Aber der wahre Christ, der muss nicht in die Kirche gehen, der lebt das einfach und der liebt, das heißt, der kümmert sich um seine Mitmenschen, ist nett und so. Das sagen die Leute, das ist eine totale Verirrung. Das Gebot der Nächstenliebe steht im Alten Testament und Jesus hat es zitiert. Das Gebot der Nächstenliebe ist nicht das klassische Merkmal des Christentums, sondern die Möglichkeit, lieben zu dürfen wie Gott. Das ist das Christentum. Deswegen sagt Johannes in seinem Brief, ein neues Gebot gebe ich euch. Es ist deswegen ein neues Gebot, weil hinter eine neue Realität steht, die Wirklichkeit des Erlösseins. Das Wunderbare am Christsein ist nicht, dass es ein Liebesgebot gibt, sondern dass der Geist Gottes uns fähig macht, zu lieben wie Jesus. Und jetzt möchte ich an die Dinge erinnern, die gestern gesagt wurden. Dieses neue Leben ist wie ein Raum, in den wir hineintreten. Ich hatte gestern mehrfach eine Stelle zitiert, die sich eben hier in diesem Abschnitt findet, nämlich 3 Vers 9. Wir sind aus dem Tode in das Leben umgesiedelt, denn wir lieben die Brüder. Wir sind in diesen Liebesraum Jesu Christi eingetreten. Wir haben den Raum der Kälte, des Hasses, des Mordens, des Totschlags hinter uns gelassen. Wir sind in diesen Liebesraum Jesu eingetreten, der so von Liebe geprägt ist, dass er uns einbezieht, dass er uns zur Liebe bereit, willig und fähig macht. Ich könnte es auch umgekehrt sagen, Jesus zieht mit seiner Liebesnatur in uns ein und schenkt uns die Möglichkeit, da zu lieben, wo wir natürlicherweise längst das Handtuch geworfen hätten. Wir würden sagen, diese Person kann man nicht lieben. Sowas Nerviges kann man nicht lieben. Sowas Klettenhaftes kann man nicht lieben. Sowas Ungebildetes kann man nicht lieben. Ein Menschen, der so hässlich ist, den kann man nicht lieben. Ein Menschen, der einem dauernd unaufhörlich stört und immer wieder was will, kann man nicht lieben. Wer so undankbar ist wie die kann man nicht lieben. Und ich wünschte, jeder von euch hätte schon einmal die Erfahrung gemacht, ich komme an meine Grenzen, diesen Menschen kann ich nicht lieben, das schaffe ich nicht. Da beiße ich mir die Zähne aus. Und ich habe so einige Beispiele so schnell genannt, weil diese Person dauernd Ansprüche stellt, weil sie nur meckert, weil sie ständig nervt, weil sie wegen jeder Kleinigkeit anruft, auch wenn sie es alleine selber machen könnte. Deswegen kann ich diese Person nicht lieben. Erst wenn wir diese Erfahrung mal einmal, zweimal und öfter gemacht haben, verstehen wir, was Agape meint. Nämlich, du wirst über deine Grenzen hinausgehoben und kannst zu deinem eigenen Erstaunen etwas, was nicht in dir gelegen hat. Du kannst plötzlich lieben. Da kommt jemand auf dich zu und er ist sehr, sehr ungepflegt und sehr stinkig und sehr ungewaschen. Und eigentlich denkst du, huh, und du nimmst ihn in die Arme. Obwohl du ein ästhetischer Mensch bist und dich dreimal am Tag duscht. Oder zweimal. Du durchbrichst Grenzen, die in dir selber liegen und kannst lieben mit dieser Liebe, die dem anderen alles gibt. Paulus hat gesagt, eure Liebe sei ungeheuchelt. Ihr sollt nicht Liebesheuchler sein, ihr sollt die Liebe nicht heucheln. Weißt du, was das griechische Wort Hypokrites, Heuchler, eigentlich heißt? Weiß das irgendjemand? Das ist so, das heißt eigentlich Schauspieler. Und wir können als Christen so gut sozialisiert sein, dass wir die Liebesrolle fast perfekt spielen. Wir machen ein anteilnehmendes Gesicht und sagen, lass uns mal überlegen, was wir jetzt tun können. Wir spielen die Liebesrolle. Ich mag wirklich Schauspieler. Große Schauspieler sind eindrucksvolle Persönlichkeiten. Aber wenn jemand den King Lear spielt, dann ist er noch lange nicht der King Lear. Er versetzt sich nur in die Rolle des King Lear. Aber er ist es nicht. Und nach der Vorstellung geht er sein Bier trinken und ist wieder ganz normal. Wir können Schauspieler der Liebe sein. Wir können uns erziehen, dass wir, auch wenn es ganz hart wird, nicht meutern, geduldig bleiben und unsere Pflicht als Christen tun in Liebe. Das nenne ich Schauspielerei. Das ist besser, als wenn wir rumbrüllen, natürlich. Es ist besser, als wenn wir den anderen abweisen. Aber wir sind nicht dabei. Wir geben nicht unser Leben. Jesus sagt, Liebe heißt sein Leben geben. Wer sein Leben gibt, ist ganz drin in der Liebe. Und wenn du das einmal verstanden hast, wie viel in deinem Leben Liebesschauspielerei war, du hast die Liebesrolle gespielt und von außen sah man das nicht. Du meintest das auch. Du hast all deinen Willen zusammengenommen, um diese Person zu lieben. Aber das Allertiefste in dir hat nicht mitgemacht. Dann verstehst du, dass du diese Agape brauchst, dass sie übernatürlich ist, dass Jesus in dir diese Person liebt. Und dann ist es echt. Dann fließt es, dann strömt es. Dann bist du ganz in der Liebe selber mit drin. Die Antwort ist nicht, gib dir mehr Mühe, reiß dich mehr zusammen. Über ein Liebetrainingsprogramm. 7 Schritte, um ein besserer Liebender zu werden. Sondern, dass du deiner Liebesnatur Raum gibst, die Jesus in dich hineingelegt hat. Dass er mit seiner Liebe in dir lebt. Du sagst, Jesus, ich kann diese Person nicht lieben. Ich kann es nicht, ich habe es probiert. Ich mache es 10% meines Herzens, 20, 30 sind dabei. Liebe du ihn in mir. Ich kann das nicht. Und Jesus sagt, darauf hatte ich lange gewartet, dass du das zugibst. Du kannst es nicht. Und dann wird die Liebe praktisch und scheut auch nicht davor zurück, Dinge wegzugeben, die man dem anderen, die der andere braucht, sich von Kleidung zu trennen, sich von einem Auto zu trennen, eine Wohnung zu schenken, die man selber nicht mehr benötigt. Wir haben so einen in der Gemeinde, der hat so eine Gesinnung und der schenkt auch, der nicht schenkt, ist jetzt verkehrt, der leiht sein Auto, auch wenn er selber dann sich wieder eins leihen muss, wenn jemand es braucht oder gibt seine Wohnung zur Verfügung, der lebt das wirklich. Und ich denke, wir sollen es alle leben, wir können es auch alle leben. Wo es wirklich an das Eingemachte geht, wo wir eine Nacht mit jemand verbringen müssen, obwohl wir selber Schlaf brauchen, wo wir uns von Geld trennen, was wir nicht wirklich brauchen, damit dem Notleidenden geholfen wird. So praktisch ist das. Aber es fließt nicht aus dem Idealismus, es fließt aus der Liebesnatur, die er uns hineingelegt hat. Liebe ist für uns ein ernsthaftes Gebot, natürlich. Er will, dass wir lieben, aber es ist noch schöner eine göttliche Befähigung. Und auf die sollen wir setzen. Wenn wir auf das Liebesgebot setzen und sagen, ich muss das schaffen, dann sind wir christliche Idealisten. Das ist nicht schlimm, aber zweite Wahl. Und zweite Wahl ist nicht das, was Gott möchte, aber dass, wenn wir die Liebesnatur Gottes in uns erkennen und sagen, Herr, liebe du in mir, ich kann es nicht, dann können wir über uns hinaus gehoben werden, über unsere natürliche Selbstsucht und wirklich Liebende werden. Amen.